Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Reiseziele und um alles, was ihr draußen unternehmen könnt. Mein Name ist Christian Ziemek und heute habe ich den Ausrüstungsexperten und Produkttester und nicht zuletzt Redakteur des Outdoor-Magazins Frank Wacker in unser kleines Podcast-Studio eingeladen.
Hallo.
Hallo Frank. Die Leser des Outdoor-Magazins werden sich schon denken können, wenn ich dich als Gesprächspartner habe, dann geht es meistens um Technik, um Materialien, um Entwicklung und Produkte. Und du warst gerade auf der ISPO-Messe. Das ist eine Messe, wenn es nicht jeder weiß, da geht es um Wintersport, Outdoor- und Fitness-Themen. Und da hast du ein paar spannende Sachen gesehen. Was tut sich denn so gerade in der Materialwelt der Industrie?
Genau, also es tut sich unheimlich viel im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Also die viel gepriesenen Materialien aus recycelten PET-Flaschen, die gibt es im Outdoor-Bereich natürlich auch noch, aber mittlerweile schon fast kalter Kaffee, weil sie viel, viel weiter sind. Mittlerweile fischen sie Plastikmüll aus dem Meer und machen Materialien draus. Da kann man auch Nylon-Materialien draus fertigen, die einfach robuster sind als Polyesterstoffe, die aus den recycelten PET-Flaschen entstehen.
Kurze Zwischenfrage, kann man aus anderen Stoffen hinterher Nylon machen oder muss Nylon auch das Ausgangsmaterial, was sozusagen im Meer herumschwimmt, sein? Oder ist das irgendwie so ein Gemisch?
Nein, das muss sortenrein sein. Deshalb trennen wir auch den Müll.
Um ihn dann ins Meer zu werfen und dann raus.
Und ist aber also eine hochkomplizierte, extrem aufwendige und diffizile Geschichte des Recyceln. Also wenn man da den Technikern zuhört, da schlackern sogar mir die Ohren, okay, wo die denken, Wahnsinn. Also um da mal richtig tief in die Materie einzusteigen, brauchst du eigentlich fast wie so ein Materialstudium. Mhm. Und schon Wahnsinn, was sich da tut und eben auch mit welcher Findigkeit die Leute da vorgehen. Also Jack Wolfskin zum Beispiel, die haben einen Vlies präsentiert, das aus zwei unterschiedlichen Materialien besteht. Weil bei Vlies hat man das Problem, vor allem die Innenseite oft, die wird halt so angeraut im Prinzip, dass es halt dieses flauschige Traggefühl gibt. Und das ist dann genau die Seite, wo es mikroplastik entsteht. Mhm. Jack Wolfskin macht es jetzt so, dass eben die Innenseite aus einer Holzfaser besteht. Mhm. Kennt man unter dem Namen Tencel oder Modal zum Beispiel. Und wenn sich da jetzt beim Waschen im Prinzip Fasern rauslösen, ist kein Mikroplastik mehr, sondern ist Holz. Aha. Und das ist ja letzten Endes unbedenklich.
Ist das dann leichter entflammbar? Das stelle ich mir jetzt so ganz naiv die Frage, ob man dann wenn man zu nah am Lagerfeuer steht, in Flammen aufgeht oder. Oh nee, gut, ist die Innenseite insofern.
Ja, und vor allem beim Vlies hast du ja auch das Problem, dass wenn dann Funken draufkommt, brennt es ja trotzdem ein Loch rein. Und also nicht da wirklich vom Hautgefühl sehr, sehr angenehm, diese Holzfaser. Kommt ja mittlerweile auch in anderen Bereichen schon häufiger zum Einsatz.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass es sehr aufwendig ist, das zu recyceln. Weißt du, ob das noch in einem Verhältnis steht, wenn man jetzt sagt, irgendwie man recycelt den Müll und dann ist das sehr energieaufwendig oder ist es unterm Strich, irgendwie achten die Firmen auch darauf, eine Bilanz zu haben, dass man sagt, wir recyceln jetzt nicht um des Recycelns willen und erzeugen damit letztlich mehr CO2-Ausstoß, Energieverbrauch, was auch immer, als es jetzt irgendwie anderweitig, keine Ahnung, von. Du hattest mal gesagt, dass auch Mikroorganismen irgendwie Appetitanreger bekommen, um Mikro oder Plastik irgendwie zu verspeisen.
Genau, also das mit den Mikroorganismen, die es plastik, die es eben schneller auffuttern. Das kommt bei Primal of Bio zum Einsatz. Da geht es im Prinzip darum, dass normale Plastikmaterialien wohl so rund 500 Jahre brauchen, um zu verfallen. Und durch das, dass die da Appetitanreger für die Mikroorganismen reinpacken.
Ach, die tun tatsächlich in die Faser?
Da kommt was in die Faser rein, genau. Damit die einfach, um die Fresslust von den Mikroorganismen im Prinzip anzuregen.
Wie bei McDonald's,
super. Genau, die Aromastoffe, ja. unter Zucker, ja. Wahrscheinlich ist sogar Zucker. Und das führt dann eben letzten Endes dazu, dass es wohl innerhalb von 5 Jahren zersetzt werden soll, aber nur unter bestimmten Umständen. Also nicht, wenn man die Jacke trägt oder sowas, sondern nur, wenn es halt auf Deponien landet oder wenn es im Meer liegt. Mhm. Und also für mich persönlich sehe ich da drin, also wenn es wirklich funktioniert und wenn ich das auf breiter Basis anwenden kann, dann wäre das für mich was, was den Nobelpreis verdient hat, weil das ist natürlich schon gigantisch, wenn das vielleicht auch dazu führen würde, dass den Plastikmüll, den wir eh schon im Meer haben, im Prinzip, wenn du irgendwie diese Plastikfelder dann damit impfen könntest und dann würden sie da drüber herfallen und das Futter. Also das ist eben auch eine herausragende Entwicklung, die jetzt ab Frühjahr dann im Handel erhältlich ist bei bestimmten Produkten. Mhm. Das heißt dann Primaluft Bio eben, die Füllfaser. Das ist eine Kunstfaserfüllung. Das andere mit dem, also natürlich, also Recyceln ist auch energieaufwendig. Mhm. Ich muss die Sachen schreddern und zum Teil gibt es mechanisches und chemisches Recycling. Nichtsdestotrotz ist es immer so, wenn ich was recycle, das ist ressourcenschonender, wie wenn ich natürlich neue Stoffe herstelle, die zum Teil im Sprachgebrauch Virgin Materials heißen.
Insofern ist es ressourcenschonender,
genau.
Weil man kein neues Erdöl verbraucht und so weiter.
Genau. Wichtig ist halt, dass man im Prinzip Produkte herstellt, die sich möglichst einfach recyceln lassen. Deshalb geht auch der Schritt dazu hin, dass man eben sortenreine Produkte herstellt, also möglichst nur aus Polyester, weil sobald ich anfangen muss zu trennen, wird es wieder kompliziert. Manche Materialmischungen, die kann ich auch noch gar nicht recyceln, da forschen sie ganz, ganz intensiv dran im Prinzip, um das zu machen. Aber es zeigt halt, dass in diesem Bereich einfach noch unglaublich viel Entwicklungspotenzial steckt. Und man sieht aber eben auch jetzt mit Primaluft Bio oder das, was Jack Wolfskin mit den Holzfasern macht, dass da die Hersteller auch unglaublich kreativ im Prinzip ans Werk gehen.
Wenn du jetzt sagst, recycelte Materialien werden stärker in Produkte oder Kleidung eingebaut, gibt es da Erfahrungswerte, dass die Sachen vielleicht weniger haltbar sind oder vielleicht sogar haltbarer sind? Hast du da Erfahrungen aus deiner Testpraxis schon bekommen?
Also anfangs war es so, dass Recycle-Materialien nicht so robust waren wie neue Materialien, aber da haben sie mittlerweile große Fortschritte gemacht. Mhm. Also es gibt Materialien, die sind genauso haltbar. Es gibt auch neue Materialien, die nicht so haltbar sind. Da kommt es letztendlich wieder darauf an, dass der Hersteller halt die richtigen Materialien auswählt. Und da muss man sich natürlich auch grundsätzlich überlegen, ob die Entwicklung nicht zukünftig vielleicht auch dahin gehen sollte, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Modisches habe, wo mir nach 2 Jahren die Farbe nicht mehr gefällt, das muss ja auch keine 10 Jahre halten, sondern das muss so konstruiert sein, dass es sich möglichst einfach recyceln lässt, dass wenn es ans Ende seiner Nutzungsdauer, die Lebensdauer und die Nutzungsdauer, das ist ja auch nicht immer das Gleiche, wenn es dahin kommt, dass ich es dann letzten Endes einfach möglichst ressourcenschonend wieder aufbereiten kann.
Wobei es da ja auch Firmen gibt, die ganz bewusst sagen, wir produzieren möglichst wenig Anteil unserer Kollektion mit modischen Farben, sondern setzen eher auf klassische Farben, vor allen Dingen bei so, die nennen das ja Durchläuferjacken, die häufig irgendwie viele Jahre im Handel sind, weil sie einfach auch lange halten und sich daran auch nicht wahnsinnig viel tut. So Softshells, das ist zum Beispiel im Bike-Bereich Softshells, Regenjacken werden von manchen Herstellern auch einfach gesagt, wir haben hier 3 Farben, schwarz, rot und weiß ich nicht, grün, neongrün oder so. Das kann man lange tragen, das kommt nicht aus der Mode und man hat nicht das Gefühl, nach 3 Jahren schmeiße ich die Jacke wieder weg, weil das war jetzt irgendwie die Kanarienvogel-Trend vor 3 Jahren, der ist jetzt leider out. Ist das weiterhin, hat das Bestand irgendwie oder auch in...
Also es gibt am Autobereich natürlich Hersteller, die das so handhaben. Das Gros der Hersteller orientiert sich an den Farbtrends. Mhm. Okay. Das ist ganz klar. Wobei man auch da gerade merkt, also dadurch, dass das ja nicht mehr ganz so grelle Farben sind, sondern ein bisschen gedecktere, da ist dann schon auch die Langlebigkeit des Farbgefallens höher wie noch zu Zeiten von Neon-Pink und Neon-Gelb.
Wenn man sich für 400 Euro eine Regenjacke kauft, dann möchte man die ja auch irgendwie ein paar Jahre verwenden. Ja.
Genau, also und das merken wir auch, das ist der Trend bei vielen in der Outdoor-Branche, dass die ihre Regenjacke viele, viele, viele Jahre nutzen möchten und sie dann lieber nochmal reparieren lassen. Da tun ja die Outdoor-Hersteller auch ganz viel im Prinzip, dass die Sachen dann eben vernünftig wieder instand gesetzt werden können.
Gibt es neue Entwicklungen im Bereich PFT, PTFE, also Polyfluor, wie heißt das komplette Wort? Ich komme jetzt nicht mehr. Also letztlich Teflon-Beschichtung.
Genau.
Gibt es da neue Entwicklungen? Es ist ja in der Vergangenheit stark in die Kritik gekommen und es gab immer mal wieder neue, oder es gibt Ansätze, das anders zu machen.
Also es gibt natürlich andere Membranmaterialien, die Firma WL Gore, also der Hersteller von Gore-Tex, die halten weiter an ihrem EPTFE fest, weil sie sagen, das ist für sie das robusteste Material, das sie kennen. Und da muss man entscheiden, also oder unterscheiden im Prinzip. Also diese Gore-Tex-Membran, die hat nichts gemein mit diesen PFC- und PFOA-Geschichten, die in Imprägnierungen drin sind. Also ein Mitarbeiter von Gore, der zu mir im Gespräch gesagt, im Prinzip letzten Endes verhält sich Gore-Tex wie ein Stück Beton, das in der Natur liegt.
Ein also Stück Beton.
Beton. Genau, der Schwabe sagt Beton. Ja. Also wie ein Stück Beton im Prinzip. Also das gehört da natürlich nicht hin, weil es menschengemacht ist, aber wenn es, das ist an sich so stabil und auch wenn es zerbröselt, im Prinzip sind die Partikel so groß, mit dem passiert nichts. Und diese in den Imprägniermitteln enthaltenen PFCs, die zerfallen in so kleine Teile im Prinzip, dass die halt vom Organismus aufgenommen werden können. Und für die Herstellung von der Teflonmembran von Gore, da brauchen sie derzeit noch Mengen von PFC. Da sind sie aber auf dem Weg, im Prinzip komplett auszusteigen. Das wird, wenn ich mich richtig erinnere, 2023 der Fall sein. Und da muss man bei Gore aussehen, also Gore, die haben ihre eigenen Fabriken, sprich, die können sie wirklich zu 100% kontrollieren. Und wenn ich dann mit letzten Endes einfach mit dem Abwasser richtig umgehe, ist auch wieder was anderes, wie was man aus vielen Beiträgen im Fernsehen mittlerweile kennt, dass irgendwie die ungefilterte Farbbrühe oder sowas irgendwo in Bangladesch einfach in die Flüsse geleitet wird. Das passiert bei so einer Fabrik eben nicht und das können sich Gore auch gar nicht leisten. Und WL Gore macht ja eben nicht nur Gore-Tex, aus denen halt dann wasserdichte atmungsaktiven Jacken gefertigt werden oder was in Schuhen drin steckt, sondern die machen auch ganz viele Sachen für die Medizin, die seit Jahrzehnten in der Medizin zum Einsatz kommen und wo es eben, also wo sie einfach unbedingt eingesetzt werden können.
Machen auch Beschichtungen für Gitarrenseiten und Bootsbeschichtungen und Kabel und sowas. Das ist irgendwie ein Riesenkonzern. Ja. Aber Thema Nachhaltigkeit, hast du auch schon Erfahrungswerte damit, wie das performance-seitig ist, also Funktionalität? Oder sind das jetzt ganz neue Sachen, die du angesprochen hast? Diese Tencel-Geschichte von Jack Wolfskin? Nee, das war
Promise. Doch, genau die Tencel-Geschichte von Jack Wolfskin. Das kommt tatsächlich erst im Herbst auf den Markt, da kann ich noch nichts dazu sagen, wenn wir es noch nicht getestet haben. Aber grundsätzlich, also es gibt zum Beispiel Wollshirts, wo Tencel und Wolle gemischt werden, die tragen sich super. Mhm. Es ist auch im, sag mal, ich habe normale Shirts, nicht von Autoherstellern, wo Tencel mit drin ist, tragen sich super angenehm, also wirklich einen super Stoff. Primal of Bio kommt jetzt auf den Markt, also da können wir auch nichts sagen. Okay. Ich hoffe, dass jetzt demnächst mal meine erste Testjacke kommt, die ist derzeit noch nicht lieferbar und ob das dann wirklich in 5 Jahren verrottet im richtigen Umfeld,
das wird man dann
im Prinzip in 5 Jahren feststellen. Mhm. Nein, aber es gibt ja auch schon mittlerweile viele nachhaltige Materialien am Markt, die zum Teil sehr gut funktionieren. Also wo man gerade merkt, dass Fortschritte passieren, ist in Sachen Imprägnierung. Mhm. Das habe ich ja vorhin angesprochen, dass eben die alten Imprägnierungen, da waren eben diese bedenklichen PFC-Chemie war da mit drin. Da haben wir dann mehr und mehr drauf verzichtet, was dazu geführt hat, dass nach ein paar Wäschen im Prinzip das Wasser von der Jacke halt nicht mehr abgeperlt ist, sondern sich der Stoff vollgesogen hat. Und das Problem dabei ist, die hängt dann nicht nur wie ein nasser Sack am Leib, sondern auch die Atmungsaktivität leidet, weil halt letztendlich durch diese kalte Oberfläche viel Feuchtigkeit, die sonst durchs Material durchgehen wird, die kondensiert auf der Innenseite aus und dann werde ich halt feuchter wie bei einer intakten Imprägnierung.
Und auch kalt, ne?
Genau, ist einfach sehr unangenehm. Ja. Deshalb gibt es auch Hersteller, die eben immer noch auf die alte Fluorchemie da setzen, weil es einfach deren Nutzer auch nicht akzeptieren. Ich habe jetzt so einen Fall gehabt, die haben das probiert, kamen ganz viele Jacken zurück. War die Konsequenz natürlich klar, okay, wir gehen zurück. Und es zeigt, also es gibt auch Studien, die zeigen im Prinzip, wenn ich so ein Problem habe, dass die Imprägnierung sich schnell rauswäscht, dann gehen die Leute in den Laden, holen sich ein Imprägnierspray und kaufen eben oft das nicht PFC-frei ist und sprühen dann ihre Sachen ein und dann ist der Eintrag in die Umwelt sogar schlimmer, wie wenn es gleich richtig ausgerüstet worden wäre. Das sind aber so Dinge, die immer halt dann in der Praxis auftauchen, wo man sich im Vorfall keine Gedanken macht. Aber worauf ich zurück wollte, also man merkt, dass sich bei Imprägniermitteln gerade oder bei den Imprägnierungen unheimlich viel tut. Also dass sie jetzt langsam wieder in Bereiche kommen von der Wirksamkeit wie früher. Und das ist schon Wahnsinn, was da die Outdoor-Branche im Prinzip auf die Beine gestellt hat, weil in der Automob darf man wahrscheinlich nicht so laut sagen, aber es gibt noch genug Bereiche im Prinzip, weitaus mehr Bereiche, wo im Prinzip eben PFC-haltige Imprägnierungen eingesetzt werden, weil die halt auch ölabweisend sind. Also viele Lebensmittelverpackungen, die Fetthaltiges enthalten, Käse, Wurst, Chipspackungen.
Ach, da ist das auch drin.
Die sind alle oder sind oft so ausgerüstet, weil es möchte ja niemand im Prinzip, dass, wenn man die Packung öffnet, die Wurst im Prinzip am Plastik klebt.
Ja.
Das soll ja wunderschön rausgehen. Ach. Und ich habe es vor kurzem gedacht, als ich beim Autoputzen, ist eigentlich schon irre, das Armaturenbrett, natürlich klar, die Sitze, aber auch das ganze Armaturenträger, Türverkleidungen, das nimmt überhaupt kein Fett an. Weil ich dachte, na, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das sieht doch auch nach PFC-Imprägnierung aus. Und ich denke, und wenn es eben so weit kommen würde, dass gerade die großen Automobilindustrie, Teppiche sind auch so ausgerüstet, weil man möchte nicht im Prinzip, dass der Teppich daheim ruckzuck ratzig aussieht, mit Fettflecken und sowas. Wenn die sich darum kümmern würden, im Prinzip, dass es Alternativen gibt, dann wäre schneller viel mehr passiert, weil da natürlich viel, viel mehr Geld dahinter steckt, um da zu forschen. Mir hat aber zum Beispiel halt auch mal einen Mitarbeiter von einem großen Konzern gesagt, die auch Stoffe hatten, aber auch Flugzeugmotoren, die Motoren für Diesellokomotiven und Schiffe herstellen. Der hat gesagt, bei ihnen ist die Ansage ganz klar, also letzten Endes alle Mittel, die für die Nachhaltigkeit freigesetzt werden, die fließen im Prinzip in die Motorenentwicklung. Vor allem halt, weil es darum geht, im Prinzip natürlich den Treibstoffverbrauch zu reduzieren, weil da einfach das größte wirtschaftliche Potenzial drin liegt. Und das hat mir dann schon auch zum Denken gegeben, wo ich dachte, genau, okay, also ich habe Betrag X im Prinzip, wo setze ich den am effektivsten ein? Und wenn dieser Betrag X vielleicht tatsächlich dazu führt, dass halt Schiffe, Diesellokomotiven, LKWs, Flugzeuge im Prinzip viel, viel weniger verbrauchen, dadurch weniger CO2 und andere Schadstoffe ausstoßen. Wer weiß, vielleicht ist das sogar der umweltfreundlichere Weg als eben eine PFC-freie Imprägnierung. Es zeigt einfach, wie komplex das Thema auch ist.
Aber du hattest, also Fokus ist ja sozusagen dann auch immer die Frage, worauf konzentriert sich die Firma jetzt gerade in der Entwicklung? Ein großes Thema, wie du jetzt angesprochen hast, ist Nachhaltigkeit. Das andere ist Leistungsfähigkeit von Stoffen, die sich auch verändert hat oder gerade einen kleinen Boost, einen kleinen Schub bekommt. Was hast du denn da an Neuigkeiten gesehen?
Also die Leistungsfähigkeit der Stoffe, die nimmt weiter zu. Also wir bewegen uns schon auf einem unheimlich hohen Niveau. Das darf man, ja, das darf man nicht vergessen. Nicht?
Ja.
Wir haben ja tagtäglich im Prinzip mit der Materie zu tun.
Ja.
Und für uns ist das mittlerweile schon normal. Und ich mache es immer wieder so, dass ich dann Leuten, die vielleicht 10 Jahre alte Jacken haben, 20 wäre übertrieben, aber im Alter geht man ein bisschen laxer mit den Zeiten um. Also so 10 Jahre alte Jacken haben, dass ich denen mal was Neues gebe. Mhm. Und die sind alle im Prinzip völlig von den Socken. Mhm. Wie viel atmungsaktiver die oft sind. Mhm. Also da hat sich echt einiges getan in den letzten Jahren. Und trotzdem schaffen es die Hersteller dann immer noch da ein bisschen weiter zu gehen. Oder auch Kunstfasern, also Kunstfaserfüllungen. Auch die sind deutlich leistungsfähiger als noch vor 5 Jahren. Also man einfach merkt, Jacken sind leichter. Du hast ja auch das von Patagonia, das Micropuff-Jacket. Einfach Wahnsinn, wie warm eine Kunstfaserjacke hält, die gerade mal 260 Gramm wiegt im Prinzip. Ja. Sich super klein verpacken lässt, ganz angenehm trägt.
Und unempfindlich ist.
Genau.
Ne? Oft hat man ja das Problem, dass Sachen, die sehr leicht sind, irgendwie auch filigran und man kommt irgendwo mal dran und schon ist es durchgerissen. Das ist eigentlich bei den Sachen auch nicht unbedingt der Fall. Also da tut sich schon sehr viel.
Und also die sind auch im Prinzip eben genau das, dass eben bei den leichten Materialien, dass die für ihr geringes Gewicht doch erstaunlich robust und haltbar sind. Mhm.
Ist das dann so, würdest du sagen, dass es da einen Trend zur Spezialisierung gibt oder eher so einen Trend zur Verallgemeinerung? Also so im Bike-Bereich gibt es viele Firmen, die sich immer mehr in den Bereich Multisport bewegen. Das ist schön, weil man die Sachen dann natürlich auch in vielen Situationen anziehen kann. Ist aber wiederum auch ein Nachteil, weil es dann zu einem bisschen Wegsterben von Spezialisten führt. Also sehr robusten Jacken für bestimmte Einsatzzwecke oder Protektoren, die sehr speziell sind. Aber das ist im Outdoor-Bereich. Wie sieht es da aus?
Also im Outdoor-Bereich ist es auch so, dass man grundsätzlich die Jacken vielseitig nutzen kann. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Spezialprodukte. Das ist schon so bei den super leichten Sachen, also wenn ich eine Jacke habe, die weniger als 200 Gramm wiegt, die ist natürlich nichts für harte Beanspruchung.
Ja, klar.
Wenn ich jetzt mit dem Ding irgendwo in Nordskandinavien zwei, drei Tage durchsichtige Strüpp kämpfen würde, während es regnet, muss ich mich nicht wundern, wenn das Ding dann schon ein paar Risse in Löcher hat. Dafür sind die einfach nicht gemacht, sondern muss man ganz klar sagen, ja, so eine super leichte, klein verpackbare Regenjacke, die ist ideal als Regenschutz immer dabei haben für Sommertouren, wenn man halt davon ausgeht, hey, es ist schönes Wetter, aber ich rechne mit dem Gewitter und habe die halt dabei. Und die sind zum Teil mittlerweile vom Pagma so, die kann ich in die Hosentasche stecken. Das ist echt der Hammer, was ich da getan habe. Und da ist nach wie vor so, man muss halt wissen letzten Endes, für was ich's brauche. Mhm. Aber deshalb gibt es eben auch robuste Materialien.
Die gibt es nach wie vor.
Genau, ja. 3-Lagen-Materialien. Ja, die gibt's nach wie vor. Also da sind sie auch fleißig am Entwickeln. Gore wird jetzt dann zum Herbst eben ihr robustes Material, das heißt Gore-Tex Pro. Das haben sie überarbeitet.
Mhm, okay.
Das gab es bis jetzt nur in einer Variante. Mhm. Und zwar mit unterschiedlichen Stoffen, aber vom Grundaufbau gleich. Im Herbst wird es dann 3 Varianten geben. Mhm. Da heißt, da wird es was geben, Most Breathable. Das ist dann das dampfdurchlässigste Laminat. Das entspricht von der Membran dem, was es bisher gibt. Mhm. Dann wird es ein Stretch-Material geben.
Pro Stretch dann?
Das heißt dann...
Also eine Pro-Membran, genau, die einen Stretch Eigenschaft
genau,
hat.
Mhm. Genau. Okay. Und das gab es bis jetzt eben auch nicht. Mhm. Und da haben sie auch ziemlich tief in die Trickkiste gegriffen. Also man hat ja im Prinzip Gewebe. Kann sich jeder vorstellen, der... Also bei mir war es in der Schule noch so, wir saßen da und haben in unserem Webstuhl unsere Deckchen sowas gemacht. Keine Echt? Ahnung, ob man...
Das habe ich nicht mehr gemacht.
Okay, genau.
Wir sind altersmäßig nicht so weit auseinander.
Genau. Aber ich glaube, wie ein Gewebe...
Welcher Unterricht war das denn?
Das war textiles Werken.
Textiles Werken, genau. Habe ich nicht belegt.
Okay. Genau, da muss man auch stricken, ein okay. Hund.
Hund
und irgendwie. Stricken. Und ich war da so verkrampft beim Stricken, dass mein Hund nur halb so groß war wie die anderen, weil ich die Maschen so eng gezogen hatte. Mit dem hätte ich wahrscheinlich ein Auto abschleppen können.
Manchmal sieht man so Hunde, die sehen auch aus wie gestrickt. Ja, die haben dann so komische Dreadlocks.
und Strickdeckchen. Genau.
Ja.
Nein, also im Prinzip, aber ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, wie ein Gewebe aussieht, dass es einmal im Prinzip wie so Karos sind. Und die Fäden liegen natürlich beieinander. Und Gore macht es jetzt im Prinzip so, wenn ich das richtig verstanden habe, die machen das Laminat und dann schrumpfen sie das Laminat, indem sie das, also wenn man das webt, dann gibt es ja im Prinzip einen mikrofeinen Abstand zwischen den einzelnen Fäden im Prinzip. Ja. Und die haben es wohl hingekriegt, im Prinzip diesen Abstand noch weiter zu reduzieren. Mhm. Und dann damit wird das Ganze im Prinzip komprimiert und kann sich dann mehr oder weniger halt dehnen und geht zurück. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis zu 20% Stretch.
Okay.
Also, ich habe auch eine Testjacke von ihnen, die so ein Stretch-Panel hat. Und das merkt man schon. Also, das ist schon irre, was im Prinzip da in diesem Material drin ist. Und das ist trotzdem super robust.
Mhm.
Genau. Und
das wird dann interessant im Punkt Atmungsaktivität, weil die Gore-Membran ist ja eigentlich eine gestreckte, also ist ja eigentlich eine gezogene Membran, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, das geht ins Tipp. Wobei das, also die...
Weil wenn die dann sozusagen gestreckt verarbeitet wird und dann geschrumpft wird, dann wäre sie ja sozusagen wieder im ungestreckten oder... Das also, wird dann wahrscheinlich dein Dampfdurchgangstest zeigen. Müsstest du eigentlich beide Varianten dann auch testen, ne? Gestreckt und komprimiert.
Also das Stretch-Material ist tatsächlich nicht so atmungsaktiv wie das Most Breathable.
Mhm.
Ich glaube aber nicht, dass es im Prinzip daran liegt, im Prinzip an diesem Stretch-Faktor, sondern das wird aber super technisch im Prinzip, das ist eine andere Membran.
Ah, okay.
Und die Membran, die sie beim Stretch einsetzen, die ist nicht so atmungsaktiv wie das Most Breathable.
Mhm.
Deshalb gibt es ja das Most Breathable. Die ist aber noch robuster und weniger anfällig für Verschmutzung. Und auf der gleichen Basis von der Membran gibt es eben auch noch das dritte Pro-Material, das das Most Durable heißt.
Ah.
Also Artrix zum Beispiel, die werden dann ab Herbst in ihren super robusten Jacken nur noch Most Durable einsetzen.
Mhm.
Genau, aber also im Prinzip können die Hersteller diese drei Pro-Materialien mischen, wie sie wollen. Und das Spannende ist im Prinzip zu sehen, wie das die unterschiedlichen Hersteller handhaben. Es gibt Hersteller, die nutzen nur Most Breathable.
Mhm.
Es gibt Hersteller, die kombinieren Most Durable und Most Breathable. Mhm. Andere, die kombinieren alle drei miteinander. Also freue ich mich schon auch richtig auf den Test dann im Herbst im Prinzip, um mal zu sehen, okay, was passiert eigentlich? Also wird super spannend.
Mhm. Gibt es andere Hersteller, die auch ähnlich innovative Materialien gezeigt haben?
Also
oder hast du
das jetzt? Nee, definitiv. Also was man mehr und mehr sieht, sind eben stark luftdurchlässige Also was heißt stark? Die sind immer noch winddicht, aber es ist wirklich eine, also im Prinzip Luft kann minimal durch die Membran entweichen. Das ist nichts Neues. Das gibt schon länger. Aber man merkt einfach, dass das der Atmungsaktivität gut tut. Also das ist derzeit atmungsaktivste Material, das wir bis jetzt getestet haben. Das ist schon Auto Research, das heißt Essential. Das ist eben auch eine luftdurchlässige Membran. Das ist schon Hammer, was es kann. Und das sieht man jetzt verstärkt. Da geht der Trend hin, dadurch, dass die, also die können die Materialien aus feineren Verästelungen herstellen. Und das führt dazu, dass im Prinzip die Anzahl der mikroporösen Poren, da spricht man dann mittlerweile auch von Nanoporen im Prinzip, steigt. Also die Poren an sich werden klein, aber die Menge nimmt so massiv zu, dass ich eben über die Fläche gesehen auch wieder eine höhere Atmungsaktivität habe. Und weil die Poren eben kleiner werden, hat man wieder, hat man weniger das Problem eben, dass jetzt Öle und Fette, was man also Sonnencreme, Hautfett, die normale Creme oder sowas, im Prinzip, dass wenn die das Material im Prinzip verschmutzen oder sowas, dass es dann undicht wird. Weil die, die ganzen, also Membranen mit Poren, die sind ja deswegen dicht, weil halt die Pore im Prinzip, weil die Poren 20.000 Mal kleiner sind als ein Wassertropfen. Wenn jetzt aber die Oberflächenspannung vom Wasser mehr oder weniger durch die Fette und Öle zerstört wird, klar, funktioniert das Prinzip natürlich nicht mehr. Und da tut sich eben durch diese feineren Membranen tut sich da unheimlich viel. Das ist, das stellt natürlich da neue Herausforderungen, wie man diese Materialien dann verarbeitet. Also die Materialien im Prinzip, das ist ja diese ganzen wasserdichten, atmungsaktiven Materialien. Das ist ja nicht nur die Membran in der Regel, sondern die wird auf den Oberstoff aufgebracht. Im Prinzip manchmal kommt dann auch noch ein Futter drauf, damit das Ganze auch robust ist, weil die Membranen, die sind hauchdünn, ganz fein.
Ich wollte gerade sagen, ist das noch bewältigbar, die Pflege eines solchen Produkts? Also wahrscheinlich wirst du ja auch von Leserbriefen und von deinen Workshops oder beziehungsweise Anleitungen im Heft wissen, dass oftmals das Produkt irgendwie hochentwickelt ist. Das kommt dann auf den Markt und der Endverbraucher, also der wanderbegeisterte Mensch, macht dann damit irgendwas, wo du die, wo wahrscheinlich der Entwickler die Hände über den Kopf zusammenschlägt und letztlich ganz viel da an dem Nadelöhr irgendwie hängen bleibt. Gibt es, sind die Sachen dann auch pflegeaufwendiger oder ist es irgendwie, würdest du sagen, dass es vielleicht genauso ist wie bisher?
Also letzten Endes ist es genauso wie bisher.
Was ja eine gute Nachricht ist,
genau.
Weil hochentwickelte Sachen, das ist ja manches, das ist im Fahrradbereich, ich muss immer so ein bisschen über das Thema Rad reden, da gibt es ja auch dann High-End-Produkte, die brauchen unheimlich viel Pflege. Man fragt sich dann, okay, wie komme ich denn dann noch zum Radfahren eigentlich, wenn ich die ganze Zeit am Putzen und Ölen bin?
Ja, nee, also grundsätzlich so, dass die Leute in der Regel ihre Sachen viel zu wenig waschen. Also man denkt ja ganz, boah, das schadet, aber in der Regel ist so, nee, es schadet nicht, es tut ihnen sogar gut.
Hält also natürlich nicht immer noch dieses alte, die alte Faustregel, so wenig waschen wie möglich.
Also das steckt nach wie vor in vielen Köpfen drin. Die Leute sind sich manchmal unsicher, wie wasche ich es, haben Angst, dass es vielleicht kaputt geht. Und also wenn ich es natürlich jeden Tag in die Waschmaschine stecke, das tut den Sachen auch nicht gut, aber im Prinzip, wenn ich merke, okay, sie werden schmutzig oder sowas, oder ich war jetzt auf einer 2-Wochen-Tour in Skandinavien mit dem Zelt, habe das Ding viel angehabt, habe mich nicht so oft, habe mich natürlich da nicht jeden Tag unter die Dusche gestellt, weil ich mit dem Zelt unterwegs war und manchmal zu kalt war, um in den nächsten See zu hüpfen oder sowas, dann tut es der Jacke gut im Prinzip, wenn man, wenn man sie wäscht. Also seine Funktionswäsche und sein Vlies packt man dann auch in die Waschmaschine.
Imprägnierung, hat, da ist, würdest du auch immer noch sagen, nicht Einwaschimprägnierung verwenden oder gibt es da jetzt eine Veränderung auch?
Also stimme ich nach wie vor zu, dass Sprays in der Regel einfach, also ich brauche ja die Imprägnierung vor allem auf der Außenseite. Auf der Innenseite ist es gar nicht schlecht, wenn das Material auch ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann. tut einfach dem Klima gut. Also die Außenseite mit Spray imprägnieren, und was auch noch hilft, ist unten im Prinzip am Saum oder an den Ärmelbündchen im Prinzip einfach ein paar Zentimeter im Prinzip auch imprägnieren, weil manchmal ist es so, dass sich Feuchtigkeit dann nach innen saugt, immer Dochteffekt. Man kennt es ja vom Teebeutel, wenn ich im Prinzip mein Teebeutel in die Tasse packe und ich lasse den Bändel raushängen im Prinzip, dann habe ich plötzlich eine Pfütze auf dem Tisch oder Bändchen auf der Arbeit.
Ja. Genau.
Und so ist es im Prinzip bei Jacken auch. Also wenn da die Innenseite saugt im Prinzip, dann wandert die Feuchtigkeit einfach nach innen. Das kann nach ein paar Stunden sogar so sein im Prinzip, wenn es dann bis zur Unterwäsche vordringt oder sowas, dass plötzlich der ganze Arm nass ist.
Ja. Stichwort Unterwäsche, ganz wichtig. Diese High-Tech oder hochatmungsaktiven Materialien funktionieren wahrscheinlich auch nur mit der entsprechenden Unterwäsche-Base-Layer.
Genau, also da im Prinzip natürlich, wenn ich ein Baumwoll-T-Shirt anhabe oder sowas, das die Feuchtigkeit aufsaugt und ich weitergebe, dann funktioniert das oben drüber auch nicht richtig. Und also Funktionswäsche ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo wir vor ein paar Monaten so richtig in Staunen gekommen sind, als wir von Löffler die neue Airwind Transtex Lite getestet haben, die jetzt auch gerade unseren Editor's Choice bekommen hat. Das ist schon Wahnsinn, wenn man plötzlich merkt, was für einen Unterschied Unterwäsche machen kann. Mhm. Also früher hat man immer gesagt, Funktionswäsche soll im Prinzip Feuchtigkeit aufnehmen und sofort vom Körper wegtransportieren. Wir haben ja dann Mountainbike, Outdoor, hat dann ja in Kooperation mit der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in St. Gallen vor etwa 15 Jahren, haben wir ja Tests gemacht über Funktionswäsche, und da haben wir ja dann festgestellt im Prinzip, dass es eigentlich so sein muss, dass sie die Feuchtigkeit, die im Prinzip auf der Haut entsteht, weil wir schwitzen, also wir schwitzen ja, weil es uns zu warm wird im Prinzip, dass die möglichst effektiv in Hautnähe verdunsten sollte,
um zu kühlen,
weil dann im Prinzip einfach aus einem Tropfen Schweiß die höchste Kühlenergie im Prinzip gewonnen wird. Und das geschieht unter anderem dadurch, dass sie halt auf der Hautoberfläche auch verteilt wird im Prinzip. Und je weniger, also je effektiver diese Kühlwirkung oder dieses Kühlen der Funktionswäsche funktioniert, desto kräftesparender ist man unterwegs. Und es gibt Wäsche, die kann das wirklich gut, aber also diese Löffler Transtex Lite, die kann das einfach perfekt. Man merkt das auch, man hört dann zum Teil, oft ist das so, wenn man dann sich stark angestrengt hat und sowas, die Wäsche ist nass, dann merkt man erstmal, wie man ein bisschen auch fröstelt und sowas, weil natürlich die Feuchtigkeit auf der Haut liegt. Das passiert da fast gar nicht mehr. Das ist richtig. Also wenn man das im direkten Vergleich eben merkt, das ist faszinierend.
Aber ist das eine Sommerqualität oder gibt es das auch als Wintershirt? Light klingt so nach Sommer.
Ja, sie hat das im Prinzip, es ist schon die dünnere Variante für die dicke, isolierte gut. Wir sehen sie schon als Around-Wäsche, aber ganz klar natürlich, wenn es dann richtig frisch wird, beim Wandern Richtung 0 Grad geht im Prinzip, dann je nach Kälteempfinden halt, muss man natürlich auch sein Layering anpassen. Aber das ist ja logisch, und ich finde, damit ist man ja auch vielseitiger. Und letzten Endes, und mit der Wäsche hat man halt eine fantastische Basis im Prinzip, dass das oben drüber auch passt. Und eine weitere Materialentwicklung der letzten Jahre im Kunstfaserbereich sind ja eben Kunstfasern, die ja letzten Endes ähnlich funktionieren wie Funktionswäsche, die nicht dafür gemacht worden sind, dass sie einfach nur isolieren und warm halten, sondern wirklich darauf ausgelegt sind, die Feuchtigkeit so im Prinzip zu nutzen, dass der Körper auf der einen Seite gekühlt wird, aber halt auch nicht im Prinzip, wenn man dann aufhört, sich anzustrengen, im Prinzip, dass die Feuchtigkeit dann schnell vom Körper weg kann. Die ersten, die das gemacht haben, war Polartec mit dem Produkt Polartec Alpha. Da gibt es mittlerweile auch mehrere Varianten, die zum Teil wirklich auch sehr gut funktionieren.
Ja. Sonst ist ja auch die Gefahr, dass man dann überhitzt, weil der Körper immer mehr Schweiß produziert, weil er sich nicht kühlen kann. Das Shirt saugt den Schweiß vom Körper weg, kriegt keine Kühlung, und irgendwann hat man das Gefühl, ich stehe hier im Ofen.
Irgendwie. Ja, genau. Ja. Also, und das ist natürlich auch ein bisschen eine Typfrage. Also wir beide sind halt Leute, wir laufen schnell heiß, und ich merke, da bei mir dann auch, also bei mir bleibt dann einfach ein bisschen so ein Spaß auf der Strecke. Ich ärgere mich dann, stehe so, oh Mann, irgendwie fühlt es sich unangenehm an. Und wenn man dann kräftig schwitzt, dann strengt man sich mal weniger an, dann fröstelt man leicht, dann wird einem wieder zu warm. Also die Gemütszustände schwanken und wenn man eben was hat, was richtig gut funktioniert, wie jetzt bei uns eben in dem Fall die Löfflerwäsche, da bist du einfach draußen und freust dich am draußen sein. Und so soll es ja bei allen Sachen sein. Deshalb testen wir auch die Ausrüstung im Prinzip, dass man Produkte findet, mit denen man einfach mehr Spaß hat, wenn man draußen ist, weil man sich weniger über die Sachen ärgern muss.
Das ist ein wundervolles Schlusswort, das du da gerade gesprochen hast. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Irgendwie? Haben wir noch was übersehen? Oder ansonsten?
Also ich meine, letzten Endes, das Thema ist ja unerschöpflich. Wir werden da sicherlich in weiteren Podcasts auch drüber reden.
Und auf jeden Fall gespannt sein auf den Herbst, wenn diese spannenden Innovationen dann auch bei dir auf dem Prüfstand waren.
Genau, ich bin jetzt gerade schon dabei, im Prinzip mit den Herstellern abzuklären, wann denn die ersten Jacken wirklich lieferbar sind, damit wir den richtigen Testtermin dann festsetzen können. Das wird vermutlich so die 10er-Ausgabe sein, die dann Anfang September in Handel kommt. Und das wird definitiv spannend.
Sehr gut.
Aber jetzt kommen ja auch erst die Frühjahrsprodukte dann auf den Markt. Sprich, das lohnt sich durchaus im Prinzip mal beim Händler zu stöbern oder eben bei den Versendern im Internet oder natürlich ins Heft zu gucken.
Ja.
Da kommen jetzt ja dann auch die neuen Produkte. Ein paar neue Regenjacken teste ich auch gerade.
Ah, bist du gerade dabei?
Okay. Genau, kommt dann im Viererheft des Anfang März dann.
März.
Genau, im Handel ist, genau.
Wunderbar. Lieber Frank, ich danke dir für für den Exkurs in die Welt der Nanopartikel, der Oberflächenspannung und Mikro-Nanoporen. Vielen Dank dafür. Und ihr, liebe Hörer, bleibt uns treu, hört uns weiterhin zu beim Podcasten und kauft unser Magazin am Kiosk und besucht unsere Website unter www.outdoor-magazin.de. Auf Wiedersehen.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.